die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Katharina Jochum, ich bin Chefredakteurin von Inside IT und bei mir im Studio zu Gast ist heute Marco Eckeling, CISO von Checkpoint. Im Laufe seiner Karriere hat Marco verschiedene Stationen absolviert, unter anderem beim Uniklinikum in Frankfurt, Symantec, Deloitte und Splunk. Seit 2023 ist er bei Checkpoint tätig, zuerst auf EMEA-Ebene und jetzt global. Mit ihm möchte ich heute über die Cybersecurity-Lage allgemein und in der Schweiz reden, über KI, aber vor allem auch über die ökonomischen Auswirkungen von Cybercrime.
Interessenbindung. Dieser Podcast wird gesponsert von Checkpoint Security.
Marco, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Sehr gerne, Katharina.
Kürzlich hat Digital Switzerland neue Zahlen zur Cyberlage in der Schweiz publiziert. Demnach sind seit 2021 über 20.000 Schweizer Unternehmen, 24.000 zum genau, vom Cyberangriff betroffen gewesen. Obwohl wir sehr häufig über Cyberangriffe auch in der Schweiz und auf Schweizer Unternehmen berichten, hat mich die Zahl wahnsinnig überrascht. Wie schätzt du die ein?
Keine große Überraschung. Die Grundlage, auf der Firmen immer wieder aufs Neue, entweder die gleiche Firma mehrfach oder halt immer wieder eine neue Firma, von den Bad Guys heimgesucht werden ist, weil die allermeisten ihren Grundschutz nicht im Griff haben. Und das sind so die Grundlagen wie eine gute, vernünftige Abwehr auf dem Endpoint, im Volksmund eine Antivirus-Lösung, eine Endpoint-Detection-Response-Lösung oder ein bisschen was ein bisschen breiter gefasst ist. Dann natürlich eben auch den Perimeter abzudecken vom Unternehmen. Eine Firewall ist ja der klassische Gedanke, der am zuerst kommt. Und dann letzten Endes eben auch Zugriffskontrollen auf die Informationsdaten, die sich über jenste Couleur von Technologie ermöglichen lassen. Mhm. Das sind alles Dinge, wenn man die im Griff hat, dann kann man sich schon mal sehr, sehr gut die Grundlagen abdecken. Und dann geht es natürlich auch darum, wenn dann wirklich jemand ins Unternehmen reingeht, um in der Regel Daten zu exfiltrieren, also rauszuziehen, wenn ich die Daten verschlüssele, dann habe ich schon mal eine gute Grundlage geschaffen, dass derjenige, der sich das anschaut, sagt, der Aufwand ist mir zu groß, das jetzt zu brechen. Ich gehe woanders hin und dann ist das Risiko für mich ein Stück weit nach unten gefallen. Es ist kein Garant, keine Versicherung, aber es ist ein Schutzmechanismus, den ich aufziehen kann, der mir relativ wenig Aufwand bringt und mich praktisch nichts kostet, weil die Grundlagen eben relativ günstig erreichbar sind. Mhm. Das betrifft aber trotzdem immer alle Industrien. Man kann heute nicht sagen, es gibt diese eine Industrie, die davon ausgenommen ist, weil die im Speziellen oder auf eine besondere Art und Weise besser sind als die anderen. Gerade so die KMUs und die Mittelstandsunternehmen sind in der Regel Zuleister für andere größere Unternehmen und die stellen ihre Anforderungen, die legen die Hürden sehr, sehr hoch und die werden in der Regel nicht eingehalten oder es wird auf der anderen Seite einfach nicht auditiert, also kontrolliert, ob das letzten Endes umgesetzt wurde. Mhm. Und das ist eine der grundlegenden Problematiken, die wir immer wieder sehen. Und solange die Firmen da draußen, die das jetzt hören, da jetzt nicht den nächsten Schritt gehen zu sagen, sie machen jetzt was draus, wird sich die Sachlage nicht signifikant verändern. Mhm.
Ja, das ist auch etwas, wo Digital Switzerland genau in der gleichen Studie moniert hat, aber dass Unternehmen nicht ausreichend in ihre IT-Sicherheit investieren. Du hast eigentlich die grundsätzliche Sache schon angesprochen. Vielleicht noch im Detail, wo siehst du den grössten Nachholbedarf? Man hört ja zum Beispiel, das gleiche Passwort wird für verschiedene Services verwendet. Du hast ein paar Sachen angesprochen, aber wenn jetzt ich als Firma XY meine Security verbessern möchte und sage, ich bin nicht so gut aufgestellt, was wäre so ein Quick-Win, wo leicht umsetzbar ist und gute Auswirkungen dann hätte?
Ja, das Einfachste ist wirklich, sich Gedanken darüber zu machen, was mache ich jeden Tag am meisten mit den IT-Komponenten, mit denen ich arbeite. Und in der Regel ist es dann der Desktop, der Endpoint, der vor mir steht, da eine gut funktionierende Lösung zu finden, ist relativ einfach. Suchmaschine des Vertrauens aufmachen und dann mal die Frage zu stellen, was sind die besten Endpoint-Security-Produkte auf dem Markt? Dann beschäftigt man sich damit. Und dann macht man das Gleiche für den Perimeter auch. Was ist die beste Firewall auf dem Planeten? Ja. Und dann kommt dann die nächste Frage. Welche Technologien gibt es, um Cloud-Instanzen zu schützen? Denn viele Firmen gehen mittlerweile weg vom, ich baue mir mein eigenes Rechenzentrum oder ich baue mir meine eigene lokale Installation zusammen von Technologiekomponenten, auf denen ich die Daten dann verarbeite, sondern lagern das irgendwo in die große anonyme Cloud aus und auf dem Weg dazwischen kann viel schief gehen, wie Misskonfigurationen und so. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten, die gar nicht so wirklich teuer sind. Und wenn man das Ganze dann einfach mal angeht, das ist ein, ich sage jetzt mal liebevoll, so ein verregneter Samstagnachmittag in der Geschäftsführung, sich mal mit der Sache auseinanderzusetzen. Und Hand aufs Herz, Katharina, gerade in der Größenordnung von Unternehmen kennt jeder irgendjemanden, der bei einer größeren Company in der IT schafft, oder? Da mal die Frage zu stellen, was würdest du mir denn empfehlen? Das hilft schon sehr, sehr viel weiter. Mhm. Und da muss man gar nicht großartig deine riesen Doktorarbeit draus machen.
Also auch das eigene Netzwerk ein bisschen ausnützen und auf Freunde zählen, wie man so schön sagt. Du hast jetzt angesprochen, es gibt verschiedene Lösungen für verschiedene Bereiche, die im Unternehmen geschützt werden müssen. Das klingt jetzt schon wieder sehr komplex. Man hat Vendor A, B, C, D für die unterschiedlichen Sachen. Hast du einen Tipp für die Firmen, um das ganze Manager den Überblick nicht zu verlieren, mit den ganzen verschiedenen Anbietern vielleicht auch Kosten im Blick zu behalten können für die ganzen Security-Investitionen, die man dann doch braucht?
Ich glaube, der einfachste Weg ist es, und das ist so ein bisschen diese Diskussion über, wie manage ich die IT effizient. Es gibt Technologiekomponenten, die stapelt man aufeinander auf, die funktionieren nicht miteinander, weil sie nicht füreinander geschaffen wurden. Mhm. Die schaffen Komplexität. Und Komplexität ist ein schöneres Wort für Kosten.
Ja.
Von der Checkpoint-Seite aus, wir bauen unsere Technologie schon seit ewigen Jahren auf dem Prinzip von einem Plattformansatz auf. Kann man am einfachsten erklären, indem man sich dieses Ökosystem von seinem Smartphone vorstellt. Ja, da hat es einen App-Store und da geht man rein und dann kauft man irgendeinen Inhalt. Und je nachdem, was für ein Typus von Inhalt ist, kann man den unter Umständen auf sehr vielen unterschiedlichen Geräten benutzen. Ein Film, eine Musik, eine Applikation, ein Spiel, die kann ich jetzt nicht nur auf dem einen Gerät gebrauchen, sondern die könnte ich im Idealfall auf allen Geräten in diesem Ökosystem einsetzen, weil es eben auf diesem Ansatz von einem Ökosystem fußt. Die Plattformidee, die eine Checkpoint vertritt, ist genau die gleiche. Die Technologien sind füreinander geschaffen und arbeiten miteinander. Mhm. Das macht es einem im Management einfacher. Denn wenn ich jetzt aus der Administratorensicht auf so ein Thema drauf schaue, die Verwaltung von der Technologie ist sehr kompliziert.
Ja.
Wenn ich das vereinfacht bekomme, dadurch, dass die Dinge miteinander zusammenarbeiten können, dann mache ich mir das Leben einfacher. Das macht es unter Umständen in Anführungsstrichen sexy, weil ich dann eben nicht ganz viele unterschiedliche Hersteller nebeneinander existieren lassen muss in so einer Art von Zoo, sondern dann wirklich sagen kann, es kommt alles aus einem Haus, aus einem Guss, und die Technologien arbeiten vernünftig miteinander. Ich möchte jetzt allerdings auch fairerweise dazu sagen, das ist nicht die Silver Bullet, dass man sagt, man kauft jetzt einfach alles von einem Hersteller, dann ist das gut. Weil dann kommt sehr, sehr schnell die Diskussion auf über Monokulturen oder über Vendor-Logins. Am Ende ist es auch immer ein bisschen so eine Ideologienfrage, glaube ich, und was glaubt man da am ehesten. Aber wenn es wirklich darum geht, wie kann ich das am einfachsten verwalten, auch mit einem reduzierten Personalstock dahinter, dann ist es tatsächlich einfacher mit einem Ökosystem, was miteinander funktioniert, als wenn ich Technologien habe, die voneinander losgelöst gebaut wurden.
Ich bin froh, hast du das Wort Vendor-Login schon gesagt, da muss ich nicht darauf aufmerksam machen. Aber der Trend ist ja nicht nur in der Security so, sondern auch wie ganz viele andere Sachen zu weniger ist mehr, gibt es ja überall und in dem Fall auch in der Security. Obwohl die Investitionen in die IT-Sicherheit steigen, Sensibilität, denke ich, ist viel größer für IT-Sicherheit, als das vor ein paar Jahren ist, aber passieren dennoch sehr, sehr viele Angriffe. Eine Studie spricht vom 10,5 Billionen Dollar Schaden, wo Cybercrime jährlich verursacht. Und ich meine da tatsächlich Trillion, Billionen auf Deutsch. Mhm. Gigantische Summe. Wie setzt sich die zusammen? Was für Schäden, finanzielle Schäden verursacht Cybercrime?
Das ist eine gute Frage. Die Grundproblematik ist, dass es in der Informationssicherheit zwei Arten und Weisen gibt, Informationssicherheit zu schaffen. Auf der einen Seite ist es der Angreifer, der Attacker, und auf der anderen Seite der Verteidiger, der Defender. Wir als diejenigen, die Informationssicherheit für Unternehmen umsetzen, wir sind per Definition immer so ein bisschen in der Verteidigungshaltung. Wir können uns sehr, sehr viele bestimmte Risikokategorien ausdenken und dann mitigierende Maßnahmen darauf ableiten und darauf aufbauen, aber es ist nicht immer hundertprozentig gesagt, ob das, was man da in der Theorie durchspielt, auch in der Praxis so eintritt. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, die in Anführungsstrichen Bad Guys, also die Angreifer, die verdienen vor allem momentan, und das ist so ein bisschen der Wechsel vom Jahr 2023 zu heute, also der große Unterschied, den wir so gesehen haben, die verdienen momentan sehr, sehr viel Geld dadurch, dass sie in die Firmen einsteigen und Daten rausholen, Exfiltration, und verkaufen die. Im letzten Jahr war das noch, die haben dann Daten chiffriert, aber das Verschlüsselungsverfahren halt einfach die Daten unbrauchbar gemacht fürs Unternehmen und haben dann die Unternehmen erpresst. Mhm. Gib mir Geld und dann kriegst du den Verschlüsselungsschlüssel und dann kriegst du deine Daten wieder. Mhm. In einigen Fällen hat es nicht funktioniert, in anderen Fällen hat es funktioniert, aber es war kein Garant dafür im Sinne von, ich zahle und dann kriege ich die Daten wieder. Und dann gibt es halt eben dieses alte Bewusstsein davon, dass wenn das einmal funktioniert hat bei einer Firma, dann komme ich gerne wieder. Weil die offen waren für mein Geschäftsmodell, und am Ende, Katharina, let's face it, Die Bad Guys arbeiten hier nach dem Prinzip von Ökonomie. Wenn die wissen, dass sie ihren wirtschaftlichen Erfolg davon ableiten können, dass sie das wiederholt tun, dann werden sie es tun, weil das einfacher ist für sie, als es immer wieder neu zu erfinden. Diese 10,5 Trillionen Dollar oder Billionen umgesetzt in unsere Sprache, die leiten sich also davon ab, dass da Geld gemacht wurde, monetarisiert wurde auf Basis von Datenverkauf. Dann ist es natürlich auch Identitätsdiebstahl, der da stattfindet. Ne? Da kann man natürlich jetzt auch drüber nachdenken, wo kommt diese Identität her? Ist die zufällig entstanden oder ist da vielleicht ein potenzielles legitimes Businessinteresse dahinter von innen nach außen, der malicious Insider? Diese Zahl setzt sich aber auch zusammen aus Geld, was eben nicht zur Verfügung steht für das Weiterentwickeln von internen Programmen.
Aha, ja.
Also wenn du dir jetzt überlegst, du gibst jetzt sehr, sehr viel Geld aus für Informationssicherheit und sie greift daneben. Wir haben keine Garantie dafür, dass wenn du heute eine Technologie kaufst, dass die dir dann immer helfen wird. Das ist unrealistisch, das anzunehmen. Und wenn ich das dann in der Summe hochrechne, dann komme ich eben relativ schnell auf sehr große Summen und neues zusätzliches Personal einzustellen, wäre dann zum Beispiel möglich gewesen mit dem Budget, was zum Beispiel für die Bezahlung von der Ransomware-Kampagne draufgegangen ist, oder? Oder auch die Leute einfach mal auf Trainings zu schicken. Das ist ja das, was in vielen Fällen die Grundlage bietet, um halt eben die Arbeit besser machen zu können, als man sie gestern noch gemacht hat, weil man heute einen neuen Trick dazu gelernt bekommen hat. Ja. Aber was noch viel verheerender ist, und da würde ich jetzt gerne mal den Vergleich ziehen dazu, wie diese angenommene Ökonomie von den Bad Guys, wie die sich aufstellt gegenüber anderen. Wir haben eine Statistik geführt, die auf der Datengrundlage vom International Monetary Fund liegt, vom IMF. Und die Statistik sieht so aus, dass wir die großen Ökonomien in der Welt miteinander vergleichen und zu sehen, wie geht diese fiktive, diese angenommene Ökonomie von Cybercrime, wie passt die da, wenn man das in Konjunktion zueinander stellt, wie passt die da rein? Was wir sehen ist, dass der Platzhirsch Nummer eins sind die Vereinigten Staaten. Die sind mit weitem Abstand gemäß den IMF-Daten und natürlich hat sich die Welt in den letzten Monaten bewegt und bewegt sich in eine ganz spezielle Richtung, sodass man diese Daten auch ein Stück weit immer in Frage stellen muss, was den Schärfegrad angeht und auch die Hochrechnung und dergleichen mehr. Aber Fakt ist, die größte Ökonomie auf der Welt ist momentan die der USA.
Ja.
Gefolgt von China. Und dann käme in dem direkten Vergleich dann irgendwann mal so eine Ökonomie wie von Deutschland und von Japan. Die aktuelle Ökonomie, angenommen der USA, beläuft sich irgendwo in der Größenordnung um die 25 Trillionen US-Dollar, Billionen übersetzt US-Dollar. Mit einem potenziellen Wachstumsvektor nach oben hin. Auch da, das ist eine Annahme auf Basis der historischen Daten. China bewegt sich irgendwo in der Größenordnung um 18. Wenn ich also sage, die Amerikaner haben irgendwo oberhalb von 25, sagen wir 26, 27 Billionen und bei den Chinesen bewegen wir uns irgendwo in der Größenordnung um 18, dann ist da schon mal ein rechter Unterschied zu erkennen. Und wenn ich jetzt weiß, dass die Cybercrime-Szene mit 10,5 Billionen angenommener Wirtschaftskraft dagegen gestellt wird, dann ist die Frage, ist das Risiko wirklich gegeben, dass Cybercrime China irgendwann mal vom zweiten Platz verdrängen kann, was diese Wirtschaftskraft angeht? Und die Antwort ist traurigerweise ja. Und das hat natürlich einen Effekt, denn das Bruttoinlandsprodukt eines Landes beschreibt ja die Möglichkeit, dieses Land, diese Produktivität messbar zu machen gegenüber diesen Wirtschaftsströmungen von anderen. Wenn ich jetzt allerdings weiß, wir verdienen das Geld, was wir verdienen, in Schweizer Franken und zahlen dann unsere Steuern darauf. Aus den Steuern kann der Staat dann letzten Endes seine Arbeiten erledigen und die Dinge tun, die er tut. Diese Cybercrime Ökonomie, die zahlt ja keine Steuern.
Ja, genau.
Das heißt, im Grunde genommen müssten wir dann quasi versteuertes Geld miteinander vergleichen, was natürlich in einem Bruttoinlandsprodukt-Ansatz viel, viel schwieriger wird, weil da natürlich Faktoren dahinter hängen, die wir nicht beeinflussen können. Wenn ich es hochrechne, dann ist die Annahme vom International Monetary Fund momentan die, dass die USA gegen 35 Billionen US-Dollar Bruttoinlandsprodukt gehen werden. Ein Sprung von etwa 27 auf 35, das ist gigantisch. Und da ist sehr, sehr viel Optimismus
drin, okay,
vor dem Hintergrund der Dinge, die da gerade passieren. Und China wächst auch ein bisschen, nicht viel, von 17 vielleicht auch knapp 20 hoch. Also der kleine Schritt von China, der ist auf sehr, sehr viele Ebenen bezogen wahrscheinlich realistischer als dieser große, den das IMF für die Amerikaner vorsieht. Die Cybercrime-Szene, und das ist das, was wir eben in der Hochrechnung mit dazu tun, wird den Schritt über die 15 Trillionen hinweg machen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass Cybercrime im Jahr 2028, in 4 Jahren von jetzt, die Größenordnung hat von China heute. Die kann man als gegeben betrachten, wenn alles so weitergeht wie jetzt. Und das setzt dann 2 Sachen voraus für China und für Amerika, dass deren Wirtschaft wächst und dass die Ökonomie allgemein positiv nach oben zeigt. Mhm. Wenn wir stagnieren, eine Rezession haben und noch viel Schlimmeres haben würden, dann ist es durchaus gegeben, dass tatsächlich Cybercrime den 2. Platz belegt in diesem Vergleich der Ökonomien. Und das ist natürlich etwas, was keiner hier will.
Ja, und dann nicht mal Steuern zahlt, wie du schon gesagt hast. Ja. Aber was sind Auswirkungen jetzt konkret? Du hast sehr viele Zahlen genannt. Ich meine, wir wissen, Cybercrime ist ein Business, da wird sehr viel Geld gemacht, das sehr viel Schaden verursacht. Aber warum wäre es so schlimm, wenn Cybercrime die 2. größte Ökonomie der Welt wird?
Man muss sich mal überlegen, da sitzen ja nicht mehrere 100 Millionen Menschen hinter dieser Ökonomie, sondern das sind wenige Tausend, die dann wiederum natürlich über Franchising-Partner ihr Schindluder treiben und ihr Geld verdienen. Ich möchte ja nicht, dass eine Kriminalität einen höheren wirtschaftlichen Stellenwert genießt als die Gesamtsumme aller Bürger eines Landes. Mhm. Das heißt also auch da, das ist auch mein Appell an alle, die sich das anhören, überlegen Sie sich bitte sehr, sehr gut, wie können wir gemeinsam dem Ganzen so entgegensteuern, dass wir den Wertgeist ein Stück weit auch den Wind aus den Segeln nehmen. Das Ziel ist es, dass wir in der Informationssicherheit ein Stück weit mehr zusammenkommen und uns darauf einigen, wie gut aussieht. Es gibt eine Unterscheidung in meinem Kopf zwischen good enough und good. Mhm. Und wie man diesen Gutzustand so auch technologisch in die Unternehmen einbringen kann, prozessual unterstützt und von gut geschulten Personal dann letzten Endes auch ausgeführt, dass wir eben die Risikolandschaft, dass wir die nach unten reduzieren und dass wir den Leuten, die halt eben davon leben, dass die Unternehmen Daten verlieren, dass gehackt wird, dass im Hintergrund große Mengen an Informationen abfließen, die darum verkauft wird oder letzten Endes natürlich auch Schaden an die Unternehmen dann gegeben wird, dass wir das reduzieren und dass wir die eindämmen, anstelle von nochmal zusätzlich zu unterstützen, dass die eben dieses aufstrebende Wachstum haben. Das ist ein persönlicher Anspruch, den ich an mich selbst habe, in der Rolle, in der ich bin. Und das wäre natürlich auch der Wunsch an alle anderen, die in einer ähnlichen Funktion in einem Unternehmen arbeiten.
Ja, insgesamt ein paar Anschlussfragen. Vielleicht die erste. Ein Cyberkrimineller kann auf ganz viele unterschiedliche Arten seinen Angriff starten, sagen wir irgendwelche automatisierten Phishing-Mails. Sie muss dann nur einmal Glück haben, ein Phishing-Mail muss angeklickt werden. Ein Unternehmer muss 100% Sicherheit sozusagen haben, es muss 100% von den Phishing-Mails nicht anklicken. Aber Phishing, eins der grössten Einfallstore nach wie vor in Unternehmen. Wann werden wir dem Problem her? Wann haben wir das Phishing-Problem endlich gelöst?
Ich glaube, das ist ganz einfach. Wir trennen uns von der Tatsache, dass wir alle E-Mails kriegen und wechseln auf was anderes und dann ist E-Mail tot, oder? Mhm. Die Realität ist allerdings die, wir werden das Thema E-Mail wahrscheinlich sehr, sehr lange nicht los, denn es ist das eine Kommunikationsmedium, auf das sich alle eingeschworen haben. Das ist der Standard, über den wir als Unternehmen oder auch privat kommunizieren. Jetzt gibt es natürlich jene, die ihre sozialen Medien benutzen oder irgendwelche Chat-Apps. Aber ich habe bisher noch keine Rechnung bekommen über einen der Chat-Apps und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so sein. Genau. Wir kriegen am Tag durchschnittlich, also jeder Mensch, der auf der Welt lebt und Zugang zu einem Computer hätte, privat, persönlich, im Jobleben oder anders, in der Uni zum Beispiel, bekommt im Laufe eines Tages im Durchschnitt 121 E-Mails. Das ist die Gesamtsumme aller Menschen auf der Welt, die existieren, geteilt durch die Anzahl an E-Mails, die jeden Tag über den Äther laufen, oder? Mhm. Von diesen 121 E-Mails sind in etwa 80% targeted Angriffe. Die werden von Technologien heute gewaschen und der Privathaushalt, der bekommt das nicht mit, weil sein Service-Provider das sehr gut macht. Mhm. Auf der Arbeit haben wir dann sehr, sehr gute E-Mail-Filter-Technologien, die das eben auch lösen. Aber wenn ich weiß, dass 80% dieser E-Mails eine schadhafte Absicht besitzen, dann ist diese Angriffsfläche, die sich da bietet, die ist gigantisch. Ja. Und wenn ich jetzt weiß, dass Phishing-Angriffe, die zählen zu den Top-Angriffszielen überhaupt und werden immer besser, dann kann ich da eigentlich nur auf 2 Arten und Weisen darauf einwirken. Ich kann mich besser schulen als derjenige, der das E-Mail bekommt. Das ist das, was Awareness-Kampagnen in Unternehmen machen. Mhm. Oder ich kann auf Technologie setzen oder beides.
Mhm. Im Idealfall wahrscheinlich beides. Mhm. Geht nicht. Die zweite große Angriffsfläche, oder das Einfallstor besser gesagt, von Cyberkriminellen sind ungepatchte Lücken. Ja, ich sehe es in einem Gesichtsausdruck. Ein leidiges Thema, auch da wieder. Wenn kriegen wir das in den Griff? Wie kann man Unternehmen unterstützen, ihre Sachen zum Patchen?
Auch da wieder. Das lässt sich auch wieder auf unterschiedliche Arten und Weisen angehen. Ich denke, das gehört zu der Grundhygiene, die ich vorhin ansprach. Ja? Also nicht einfach nur Technologien kaufen und darauf hoffen, dass die dann irgendwie ihre Arbeit erfüllen, sondern falls Updates zur Verfügung stehen von den Herstellern, einfach updaten. Mhm. Es ist jetzt natürlich sehr einfach, von hier aus zu sagen, bitte macht eure Updates. Wir wissen alle, dass es in sehr, sehr vielen Unternehmen, dass es Update-Hierarchien gibt. Es wird nicht immer der aktuellste Zustand sofort committed, sondern da werden im Hintergrund natürlich in Testinstanzen oder in Development-Umgebungen wird dann erstmal geprüft, hat dieses Update, was ich da in die Unternehmung einbringe, irgendeinen negativen Effekt allenfalls auf meine Geschäftsprozesse. Gerade wenn es um kritische Business-Applikationen geht, da drücke ich nicht nur blind auf Update. Aber wenn die da sind, dann sollte ich die definitiv sehr, sehr schnell, sehr zeitnah angehen und anschauen. Und falls und wenn ich mitbekomme, dass irgendetwas an Schwachstellen zu dem Unternehmen, mit dem ich da arbeite, ein Produkt in dem Sinne, existiert, dann habe ich als Benutzer, als Eigentümer der Lizenz dieser Software aus meiner Sicht allen Grund und auch jedes Recht der Welt, auf den Hersteller zuzugehen und die Frage zu stellen, wann bekomme ich das Update? Mhm. Und wir sehen, Katharina, es gibt da so zwei Lager, außerhalb von der Informationssicherheit und auch innerhalb der Informationssicherheit. Es gibt Firmen, die sind, was ihre Update-Prozesse angeht, unfassbar schnell und haben dann einen hohen Grad an Professionalität dahinter. Und dann gibt es wieder andere Firmen, die nehmen das vielleicht nicht so ganz mega ernst. Mhm. Die tragen zu der Risikolandschaft aktiv bei. Denn wenn ich weiß, es gibt etwas, es ist sogar schon dokumentiert oder allenfalls sogar schon in aktiv laufenden Attack-Kampagnen benutzt, dann ist es die Aufgabe von dem Unternehmen, das jetzt diese Schwachstelle repräsentiert, da relativ schnell was dafür zu tun, diesen Patch herzustellen und den letzten Endes eben auch zur Verfügung zu stellen. Oder, und das wäre der erste Schritt, zumindest aktiv zu kommunizieren, in Schriftform, auf der Webseite, einfach zugänglich, in idealerweise in leicht gefundener Sprache, dass es eben nicht zu komplex wird für denjenigen zu verstehen, was da genau passiert ist. Was genau ist der Grund, was die Causa? Was ist da im Hintergrund an mitigierenden Maßnahmen geplant und was ist die Zeitlinie? Dann ist man informiert. Wenn man das erreicht, hat man schon mal zumindest 50% der Miete drin, aber das Patchen ist die Königsklasse, das sollte sein und das darf auf gar keinen Fall vernachlässigt werden. Mhm.
Ja, die Vorsicht von Unternehmen kann man natürlich gut verstehen. Jetzt auch mit Blick, ist ein anderer Fall, haben wir gesehen, was passieren kann, wenn ein Software-Update schiefläuft mit der CrowdStrike-Panne vor ein paar Monaten. Das ist natürlich das Horrorszenario für alle Unternehmen und auch wenn irgendein kleines Update in einer Fachapplikation oder so Probleme verursacht, kann man natürlich verstehen, dass Unternehmen manchmal vorsichtig sind, wobei zu behaupten wagen würde, dass die mangelnde Updates nicht wegen Vorsicht, sondern einfach wegen Gleichgültigkeit, wäre vielleicht ein böses Wort, aber Unwissenheit, um es neutraler formulieren, nicht eingespielt werden. Ich möchte nochmal ein ganz anderes Thema ansprechen, um nochmal zurückzugehen auf so die Ökonomie und das Wachstum von der Crime-Branche, wenn man das so nennen möchte. Wie siehst du die Rolle von der Medien? Wir bei Inside IT, wir berichten relativ häufig über Cyberangriff, auch basierend auf Quellen aus dem Darknet. Wir gehen dort Unternehmen an, wir bitten um Stellung. Angefangen hat das vor allem auch noch zu einer Zeit, wo Unternehmen, damals sind es auch noch viele Behörden gewesen, noch nicht so offen kommuniziert haben, dass es einen Angriff gegeben hat und plötzlich sind sehr sensible Daten im Dark Web auftaucht, wo eben nicht von dieser Firma kommuniziert worden ist, dass vielleicht Kunden oder Businesspartner irgendwie vorsichtig sein müssten. Aber wo siehst du die Rolle von den Medien? Wie kann Journalismus, muss jetzt nicht ein Fachmagazin wie wir sein, sondern auch eine Tagespresse, dazu beitragen, zum Sensibilisieren? Oder was können sie falsch machen? Was macht die Lage nur schlimmer in den Augen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich fange vielleicht mal damit an. Wir in der Schweiz haben keine Meldepflicht im Falle von Datenabflüssen. Jedes Unternehmen, was mit EU-Bürgern und mit Unternehmen, die in der EU ansässig sind, zusammenarbeitet. Da gibt es die DSGVO für Deutschland, respektive die GDPR für ganz Europa plus die EEAs. Da hat es dann letzten Endes die Meldepflicht mit drin. Das heißt, wenn ein Unternehmen irgendetwas durchläuft, dann hat es dann eben die Notwendigkeit, anzuzeigen, dass was ist, abhängig davon, ob es sich bei dem Unternehmen um eine kritische Infrastruktur handelt und wie das Land das jeweils immer auslegt. Aber es gibt das hier in der Schweiz haben wir das so nicht. Die Aufgabe von den Medien in einen Satz zusammengefasst, ihr stellt die Augen und die Ohren der Gesellschaft dar. Ihr seid das wichtigste Glied in dieser Kette, in der Wertschöpfungskette, was Informationsaufbereitung und Zugänglichmachen von Informationen angeht. Denn der Durchschnittsangestellte bei einer Unternehmung, der kommt morgens zur Arbeit, macht seine Arbeit und macht in der Regel sehr gut und dann geht er wieder. Ja. Die Geschäftsführung hat die Aufgabe, das Unternehmen nicht in die Schieflage zu bringen und falls und wenn sich das androht, dann halt eben mitigierende Maßnahmen einzuleiten, um es wieder aus dieser Situation rauszubringen. Wir in der Informationssicherheit haben die Aufgabe, Risiko zu bewerten. Mhm. Wir haben Tools zur Verfügung, haben gute Leute, haben in der Regel auch ein bisschen Budget und können uns da ein Stück weit natürlich frei verhalten. Aber es gilt der alte Grundsatz, Business-Risiken sind Cyber-Risiken und vice versa. Das heißt, es ist lange vorbei, dass man sagt, ein IT-Risiko, das qualifizieren wir erstmal aus der IT-Sicht und schauen dann. Ja. Die allermeisten Risiken sind eigentlich Business-Risiken und da muss man die Übersetzungsarbeit leisten. Wenn ich eine gut informierte Gesellschaft habe, die aufgrund von gut funktionierendem Journalismus aufgeschlaut wurde, dann habe ich es in der Informationssicherheit einfacher, weil dann brauche ich keine Übersetzungsarbeit zu leisten. Die verstehen dann, was genau gefragt ist. Das bedeutet aber auch, dass Firmen ein Stück weit ehrlicher, wenn es ein Begriff ist, der in dem speziellen Fall Sinn macht, sein müssen, was ihre Außendarstellung angeht in einem K-Fall, weil es ist nicht die positivste Form von PR, die man sich wünschen kann, in der Tageszeitung seinen Namen, seine Firmennamen und vielleicht auch den eigenen Namen als Geschäftsführung zu lesen in irgendeiner Konjunktion mit einem Vorfall. Mhm. Aber die Realität sieht so aus, solange es Zero-Day-Exploits gibt, Technologien, die Schwachstellen hatten, die irgendwie ausgenutzt wurden, weil einfach einer schneller oder schlauer war als der, der die Patches schreibt, ja, solange wird es auch Angriffe geben, die einfach nicht vor irgendwelchen Maßnahmen, von irgendwelchen technologischen Maßnahmen hätte mitigiert werden können. Mhm. Und wir haben in den meisten Firmen eigentlich auch keine Blaming Culture. Das heißt, wenn mal was schief läuft, dann ist es in Ordnung, dass man das auch meldet. Denn wenn ich jetzt heute zum Beispiel ein Teil der kritischen Infrastruktur der Schweiz bin und Bürger und deren Wohlsein hängt davon ab, dass ich meinen Job richtig mache, dann ist es im Interesse der Gesellschaft zu hören, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Nicht, dass jeder anfangen kann, dann irgendwie mit faulen Tomaten nach einem zu werfen, yeah, sondern dass es halt eben auch in der Gesellschaft gängig wird, so ein Thema anzusprechen, dass man eben auch die Sensibilisierung im Volk erreicht, um zu verstehen, dass es jetzt nichts Schlimmes, dass die Firma das durchlaufen hat, sondern das ist einfach Teil vom Spiel und dann wächst man zusammen, dann wird es besser. Und das ist eine Aufgabe, die kann der Journalismus übernehmen, wenn er seine Aufgabe richtig machen kann und das ist das, wenn man akademisches Lernen gewohnt ist, dann wird man durch diesen Satz geprügelt, die Quellen zu prüfen.
Ja, genau.
Das kennst du sehr gut und das gehört, das ist das Alpha und das Omega, dass man da eben nicht einfach was nimmt, was man irgendwo gesehen hat und retweetet, sondern man überprüft, ob das wirklich stimmt. Und wenn sich dann als Information, als Fakt erhärtet, dass man das dann eben auch belegt und dann ist das eine gute Geschichte, weil dann bringt das alle voran.
Ja, ich würde sagen, die Wahrnehmung hat sich in den vergangenen Jahren schon ein bisschen geändert. Ich denke, die Firmen sind durchaus offener, das Bewusstsein, aber es kann jeden treffen, ist durchaus besser und auch das, man zeigt nicht mit dem Finger auf den Kollegen mit so, haha, die hat es erwischt, schauen wir mal, wie sie weiterkommen, sondern es ist ja dann auch in der Branche sehr viel Verständnis da, würde ich sagen, da hat sich schon einiges geändert. Du hast ein bisschen was zur Regulierung angesprochen, aber in der Schweiz gibt es nicht so viel, der Verwaltungsrat ist unterm Strich verantwortlich für das Bestehen seiner Firma, da gehört auch Cybersicherheit dazu. Es ist jetzt neu, gibt es dann Meldepflicht bei Angriff auf kritische Infrastrukturen, aber sonst haben wir relativ wenig Regulierung in der Schweiz, was Cybercrime, sage ich jetzt mal, anbelangt. Aber Datenschutz kann noch ein Thema sein. Fehlt dir etwas in Sachen Regulierung? Wo könnt Gesetze oder Regulierungen helfen zur Cybersicherheit von einem Land oder einem Unternehmen zum Beitragen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, fehlt mir was? Die Antwort lautet ja, aber nicht, weil ich sage, den Leuten ist langweilig und es gehört ein bisschen mehr Compliance in die Formel mit einkalkuliert, sondern wenn man mal in die Nachbarländer schaut, die alle Teil der EU sind, da ist jetzt mit NIS 2 die Neuauflage von der Regulierung, von der Direktive gekommen, die Mitarbeiter in Unternehmen befähigt, ihre Geschäftsführung aktiv auf das Thema anzusprechen und der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin jetzt auch aktiv in die Lage versetzt wird, das Thema aktiv ernst zu nehmen und letzten Endes eben auch zu treiben und nicht einfach nur drauf zu warten, ob und falls in welcher Intensität was passiert. Das würde sicherlich nicht schaden, wenn wir sowas in der Schweiz auch hätten. Mir ist natürlich bewusst, wir haben jetzt in der Schweiz aus sehr, sehr vieler Sicht einen Sonderstatus und sollten den auch beibehalten. Wir wollen da jetzt nicht alles irgendwie übernehmen, was aus dem Ausland kommt, in der blinden Hoffnung, dass es uns was bringt. Aber die regulatorischen Maßnahmen, die aus der EU kommen und die wir auch in den USA immer mehr und mehr sehen, ob das jetzt ein KI-Akt ist oder ob das, was New York und Kalifornien daraus gemacht haben, was ja eine Interpretation dessen ist, was die EU sich ausgedacht hat, ob das jetzt eine NIS-Regulation ist, die jetzt eine NIS-Direktive ist, die jetzt aus der EU zu uns kommt. Die Kernidee solcher Regulations ist, dass man den Reifegrad von Unternehmen nach oben wirft, dass man dann steigert, dass man besser wird, resilienter wird, dass man mehr auf die Details achtet und letzten Endes auch einen Fokus darauf legt, falls man den vielleicht vorher nicht draufgelegt hat. Ich denke, ein Unternehmen, was heute schon gut unterwegs ist, wird ganz ohne eine Checkliste auch wunderbar weiterfahren können. Aber es gibt vielleicht den einen oder die andere da draußen, die sagt, wenn das Ganze vielleicht ein Stück weit auch von außen getrieben ist, dann ist vielleicht eine höhere Dynamik zu erwarten und dann kommt vielleicht auch die Zusammenarbeit eher zustande. Und das ist so ein positiver Effekt, den wir beobachten, gerade in Europa. Dadurch, dass die Unternehmen, die in einem Land existieren, teilweise nebeneinander existieren und durch Hersteller wie uns zum Beispiel über Roundtables das erste Mal zusammenkommen und sich dann dort anfreunden und miteinander austauschen, und das ist das, was mir häufig auffällt, dass die sich einfach nicht kennen, würde so eine Zusammenarbeit auf die Art und Weise, auf eine positive Art und Weise zusammengebracht werden. Und ich denke, das wäre was Gutes. Also die Frage ist, fehlt mir was? Die Antwort ist ja. Möchte ich das jetzt irgendwie erzwungen bekommen? Nein. Aber es würde sicherlich helfen, wenn wir uns ein bisschen was annehmen würden von dem, was um uns herum existiert, und das vielleicht auch ganz ohne diesen Zwang, dass es jetzt von irgendeiner Regierung nach unten gedrückt wird, dass wir das einfach anfangen zu leben.
Mehr eine neue Checkliste und Austausch als jetzt neue Gesetze oder Vorgaben sozusagen.
Mit echtem Ziel dahinter. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht noch die Differenzierung, die ist noch wichtig. Man kann Compliance machen im Sinne von, ich mache halt einfach den Minimumstandard, damit derjenige, der diese Checkliste, der sich die ausgedacht hat, dass der zufrieden ist. Oder ich überlege mir, was hilft es mir und wie setze ich sinnvoll um? Was muss ich notfalls eben auch neu machen? Das könnten die Prozesse sein, es kann die Technologie sein oder letzten Endes eben auch die Teams umzuschulen, dass man eben das Alte aufhört und was Neues beginnt oder es eben zusätzlich zum Alten tut. Das ist dann weniger relevant. Das Wichtigste ist, dass es zum Unternehmen passt und dass es einen nach vorne wirft. Und das wäre auch mein Wunsch, dass wir die Frage, die wir anfangs aufgeworfen haben mit den vielen tausend Unternehmen im KMU-Umfeld hier in der Schweiz, die darunter leiden. Wenn die großen Unternehmen, wenn die jetzt denen vorleben, dann machen sie klein automatisch ein Stück mit. Man darf aber nicht erwarten, dass eine Großbank, die natürlich eine riesengroße Feuerkraft besitzt, dass die jetzt einen positiven Impact hat auf ihre Zulieferer und die das auf die gleiche Art und Weise machen. Das wäre unvernünftig, das anzunehmen.
Wir können fast nicht über Security schwätzen, ohne zum KI in den Raum zu werfen. muss leider sein. Künstliche Intelligenz, wir können es auch kurz halten, aber im Prinzip auf Angreiferseite und auf Verteidigungsseite. Ich möchte mit dem Spannenderen, sage ich jetzt mal, anfangen. Wo siehst du die größte Gefahr in Sachen künstliche Intelligenz auf Angreiferseite?
Das ist ein sehr, sehr breites Themenfeld. Wir fangen mal vielleicht damit an. Checkpoint Research, also unser eigenes Threat Intelligence Team, sieht schon sehr, sehr lange, dass diese künstliche Intelligenz-Bubble, die sich ja auch im Konsumermarkt als Hype aufbaut, dass die sich auf der Bad-Guy-Seite monetarisieren lässt, indem die halt eben ihre Technologien abbilden auf KI-Modellen, die letzten Endes aufbauen, sowas wie WarmGPT, XXXGPT, BadGPT, also diese ganzen Sprachmodelle und GPTs, die es dann gibt, mit dem Zweck, über Automatisierung sich Leben zu erleichtern. Das ist die Idee. Wir haben diese Technologien zur Verfügung, damit wir interne Geschäftsprozesse automatisieren und uns ein Stück weit davon Assistenzsystemen leiten lassen, Analogie zum Auto, oder? Ich kann jetzt nicht einfach den Fahrpiloten im Auto anmachen und lege mich dann auf die Rückbank und steige dann in Bern wieder aus. Ja. Muss dann schon vorne bleiben und aufpassen. Aber die gehen halt eben den nächsten Schritt, weil die eben keine gesetzlichen Anforderungen erfüllen müssen und die können einfach tun und machen. Und die haben halt einfach diesen First-Mover-Vorteil. Die wissen, was sie als nächstes tun, was sie planen. Und wir sind immer in der Verteidigungshaltung. Die größte Problematik, die wir im Kontext mit künstlicher Intelligenz sehen, ist die Konjunktion aus sehr, sehr vielen Schwachstellen, die gleichzeitig ausgenutzt wird. Also diese Kombination aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Attack-Maßnahmen. Yeah. Und da gibt es eine schöne Analogie, die mir unlängst mal jemand gespiegelt hat, mit dem ich gesprochen habe. Der sagte, in der Vergangenheit sind die Bad Guys mit dem Fahrrad gekommen. Die sind schnell reingekommen und hatten da ihren Spaß und dann sind sie wieder gegangen und heute kommen die mit dem Speedboat. Aha. Das heißt also, die Geschwindigkeit und die Intensität dieser Angriffe, die nimmt zu. Und durch künstliche Intelligenz sind die jetzt noch mehr in der Lage, an vielen Orten gleichzeitig zu wirken. Mhm. Das bedeutet, die Angriffsoberfläche, die sie ohnehin schon vorfinden, die lässt sich jetzt über Automatisierungsmechanismen noch einfacher angreifen. Und da sind wir wieder bei der Ökonomie. Der Grund, warum ein Unternehmen in Automatisierung investiert, ist ja nicht, weil es lustig ist.
Yeah.
Das ist ein Aspekt davon. Sondern es geht vor allem darum, das Ganze wirtschaftlich effizienter auszunutzen, als es vielleicht manuelle Arbeit ermöglicht. Das heißt, wenn ich jetzt die Bad Guys bin, wir sprachen da vorhin von diesen 10,5 Billionen Dollar, die an Wirtschaftsmacht darstellen, wenn ich denen jetzt auch noch die Möglichkeit gebe, diesen Anreiz künstliche Intelligenz für ihre eigenen Vorteile auszunutzen, dann spiele ich denen in die Hände. Und Fakt ist, und das ist dann leider die Realität, die wir mittlerweile sehen, ich kann Angriffe, die auf Basis von künstlicher Intelligenz erfolgen auf Unternehmen, die kann ich nicht mit manueller Arbeit bekämpfen, das funktioniert schlicht nicht. Mhm. Da braucht es auch KI auf der anderen Seite, die halt eben auf der Defender-Seite über die entsprechenden Maßnahmen verfügt, um halt einfach dagegen zu halten. Und am Ende ist es auch da wieder ein Wettrüsten.
Ja, künstliche Intelligenz in der Cybersecurity ist ja nichts Neues, gibt es schon sehr viele Jahre, auch vor ChatGPT, bevor der Hype angekommen ist. Wie hat sich das in den letzten Jahren jetzt doch trotzdem oder mit dem Hype rund um ChatGPT verändert? Die Erwartungshaltung vielleicht auch von KI löst alle Probleme in der Cybersecurity. Reagieren Unternehmen anders mit, ja, eben die Kriminellen können es, jetzt sollten wir doch auch in der Lage sein, unsere Schwachstellen automatisch zu finden und entsprechend zu fixen. Oder eben, ich habe vorhin die Phishing-Mails angesprochen. Ich nehme an, die Erwartung von Firmen ist deutlich höher, als sie auch schon war.
Die Erwartungshaltung ist sehr hoch und es existiert ein Riesenmissverständnis. Künstliche Intelligenz ist keine Applikation, die ich installiere auf etwas Bestehendem obendrauf und dann wird es dann wie durch Magie irgendwie künstlich und intelligent, sondern künstliche Intelligenz, die kann ich dann sinnvoll nutzen, wenn ich zum Beispiel eine sehr, sehr gute Menge oder eine sehr, sehr gute Datenqualität habe, die darunter liegt. Denn am Ende ist das Mathematik, das darf man nicht vergessen. Das ist kein Voodoo-Zauber, sondern da geht es darum, dass ich eine Logik, die dem ganzen Sprachmodell, auf dem das basiert, oder die Sprachmodelle, auf denen das basiert, ich muss den Daten zur Verfügung stellen, auf Basis dessen diese Dinger ihren Job machen können. Und am Ende, da bleibe ich dabei, es ist ein Assistenzsystem für den Menschen. Ja. Wenn ich also die Möglichkeit habe, mir meine eigenen Geschäftsprozesse neu zu gestalten und die gute Datenqualität dem Ganzen zugrunde zu legen, dann kann ich mit KI sehr viel machen, auch auf der Defender-Seite. Ich binde das an ganz viele unterschiedliche Instanzen, an die mir Logs geben, das kann eine SIEM-Lösung sein, oder eine XDR-Lösung, in der Checkpoint sprechen wir dann von XPR, weil wir diesen Prevention-First-Ethos leben. Das heißt also, das Detection wird durch ein Prevention ersetzt. Aber es spielt am Ende des Tages weniger eine Rolle, wie man das Ganze nennt. Denn was ich brauche, ist, ich brauche eine gute Baseline. Und auf Basis dieser Baseline, mit diesen Daten, die ich dann zur Verfügung habe, mit diesen Datenlakes, dann kann ich hingehen und sagen, okay, das ist das, was ich habe. Jetzt baue ich mir spezifisch darauf ein eigenes Sprachmodell. Das setzt allerdings voraus, dass ich Data Scientists einstelle. Und das ist in den meisten Fällen einfach oder in den meisten Firmen nicht gegeben. Das heißt, die kaufen dann KI-Modelle zu, die existieren schon und die muss ich dann eben, soweit es eben geht, an meine eigenen Daten anpassen, respektive die Datenströme an die Möglichkeiten der KI. Mhm. Und das ist die Aufgabe von uns Herstellern, dass wir eben so weit wie möglich auf Basis dessen, was Industriestandard ist, unsere Lösungen aufbauen, dass der Kunde, der am Ende diese Technologien einsetzt, dass der nicht noch eine riesen Doktorarbeit um das Thema herum bauen muss. Mhm. Aber man darf auch nicht naiv sein und zu sagen, alles, was jetzt irgendwie .ai ist, kommt out of the box mit der Zauberkraft von einem Einhorn daher und kann dann alle die Probleme lösen, die heute existieren. Es ist ein langer, langer Weg. Und wenn ich dann wirklich in der Lage bin, mit künstlicher Intelligenz auf der Defender-Seite zu arbeiten, dann habe ich die Aufgabe eines Menschen deutlich vereinfacht, aber ich nehme ihm nicht das Denken weg. Und an der Stelle, an der die KI übernimmt, wird dann an einer anderen Stelle wieder irgendein neuer Feuerherd hochkommen und dann bin ich wieder damit beschäftigt. Mhm. Deswegen sage ich, es ist am Ende wahrscheinlich ein Stück weit auch ein um die Wette stapeln und ein Wettrüsten. Mhm.
Ja, kein Voodoo, sondern nur ein Werkzeug, gefällt mir gut. Bevor ich dich entlasse sozusagen, wie würdest du ganz allgemein noch die Lage in der Schweiz einschätzen und wie viel schlimmer wird es noch, bevor es besser wird?
Ja, wir wollen jetzt natürlich versuchen, positiv zu bleiben, aber die Realität sieht so aus. Also wir haben, wenn man mal die Schweiz anschaut, ich habe jetzt Zugriff auf die Checkpoint Research Daten genommen, die Situation in der Schweiz beschreiben und mit dem Vergleich jetzt mit Europa zum Beispiel. Mhm. Es gibt das Ganze auch nochmal weltweit, da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Die eine Industrie, die momentan am allermeisten leidet, ist die Communications-Industrie. Das ist im Grunde genommen das, was wir zwei gerade machen, Journalismus. Wir sprachen darüber. Die Grundlage, warum das so ist, ist ein Stück weit auch, wenn ich versuche, Einfluss zu nehmen auf irgendeine Gesellschaft in dieser Welt, dann kann ich das natürlich sehr einfach erreichen, indem ich deren Bücher umschreibe.
Ja.
Das ist jetzt plakativ gesprochen und gemeint, aber du weißt, wie ich das meine. Das nächste ist, und da ist dann dieses Fallbeispiel von X-Plane, das wir in der Schweiz jetzt gerade hatten, die Softwarehersteller. Das Third-Party-Risiko, was die natürlich dann auch darstellen, ist natürlich enorm. Ob das jetzt eine Steuersoftware ist oder eine Verwaltungssoftware ist oder irgendwas anderes, drittes, da sind wir wieder beim Patchen, oder? Mhm. Und dann das dritte, das ist so ein Ding, das geht aus den Statistiken nie weg, ist Militär und Verwaltung. Denn wenn ich ein Land kopflos machen will, dann gehe ich natürlich als allererstes mal dahin, ja. Und das sind so die großen Baustellen, die wir momentan in der Schweiz haben. Wenn ich das jetzt mit Europa vergleiche, da ist als allererstes in den Statistiken von Europa ist Education and Research, also die Universitäten.
Aha.
Die sind jetzt in der Schweiz interessanterweise in der Statistik gar nicht so weit oben. Also die sind nicht mal unter den Top 7. Das sind die, die ich mir jetzt aktuell gerade anschaue.
Mhm.
Also insofern schon mal ein Call-out an alle Unis in der Schweiz. Gut gemacht, weitermachen. Für Europa sieht es da nicht ganz so rosig aus. Der große Unterschied, der Abstand, der zwischen Education und Research und der Kommunikationsbranche existiert auf europäischer Ebene, ist Faktor fast 2. Also das heißt, es werden doppelt so häufig Universitäten angegriffen wie jetzt zum Beispiel journalistische Betriebe.
Mhm.
Das ist schon mal ein Problem, an dem gearbeitet werden muss. Und Universitäten deswegen, weil die hatten in der Vergangenheit einen Fokus drauf gelegt, den Betrieb am Laufen zu halten und Informationssicherheit war für die weniger relevant. Ein Student oder ein Professor, der brachte sein eigenes Gerät mit und der hat dann den Anspruch gehabt, das muss irgendwie funktionieren.
Mhm.
Da kann man keinen dazu zwingen, diese eine Kontrollsoftware oder diesen Schutzmechanismus aufzuziehen. Und wenn ich das jetzt mit weltweit vergleiche, wir hatten jetzt gesagt, in der Schweiz ist als allererstes mal die Journalismusbranche, respektive Communications, dann die Softwarehersteller und dann Militär. Aus weltweiter Sicht ist es Universität, Militär und dann Gesundheitswesen.
Mhm.
Und wenn ich jetzt weiß, Gesundheitswesen, das taucht jetzt in der Schweiz zwar auch auf, aber erst auf Platz 5, würde ich jetzt mal, ohne dass wir jetzt zu tief in die Details gegangen sind, sagen, wir stehen in der Schweiz, was das angeht, eigentlich sehr gut da. Das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass wir grundsätzlich ein anderes Verständnis von Qualität haben. Und das ist, denke ich, kann man durchaus so stehen lassen. Und dass wir in der Vergangenheit eben sehr, sehr viel Aufwand betrieben haben und vielleicht auch ein Stück weit die richtigen Schritte schon eingeleitet haben, ohne dass es da jetzt eine Checkliste gebraucht hätte.
Mhm.
Und was natürlich auch noch dazu kommt, das darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen zu sagen, wir sind hier in der Schweiz natürlich verhältnismäßig gesehen eine andere Trefferfläche als jetzt andere Länder in Europa. Das heißt, die Statistiken sind natürlich jetzt eben auf die Schweiz runtergebrochen als Land gesehen, sind sie so, wie sie sind. Aber trotz alledem, ich bin da sehr positiv und denke mir, das ist jetzt ein herzliches Weiter-so. Die Firmen können jetzt nicht aufhören und sich ausruhen und sagen, wunderbar, der Herr Eggerling hat gesagt, alles ist toll. Was ich sage ist, der aktuelle Zustand ist jetzt nicht verheerend, aber es geht immer besser.
Mhm.
Und das wäre jetzt auch mein Wunsch, als Sümee von dem, was wir besprochen haben, das anzuwenden, was man eben an Wissen aufbauen kann, vielleicht auch mal auf die Leute zu hören, die in der Informationssicherheit arbeiten. Das ist jetzt mein Aufruf an alle, die in der Geschäftsleitung sitzen. Manchmal ist es nicht unbedingt gerade angenehm, sich anzuhören, dass das, was läuft, vielleicht nicht ideal ist. Aber in der Regel sitzen da Profis und die wissen sehr gut einzuschätzen, wie die Gemengelage ausschaut. Geben wir denen doch eine Bühne und lassen die vielleicht einfach mal 5 Minuten das Mikrofon haben.
Das finde ich doch ein sehr schönes Schlusswort. Ein bisschen dem Experten, der Expertin zuhören, ein offenes Ohr haben, vielleicht auch ein bisschen sich den Stolz verletzen lassen, einem sagen lassen, dass eben nicht alles perfekt läuft, aber nicht so schlecht in der Schweiz, wie wir gehört haben. Merci vielmals, Marco, für den Einblick. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zulassen. Über Feedback, Redaktion, Inside IT freuen wir uns jederzeit.
Dieses Gespräch wurde Ihnen präsentiert von Checkpoint Security.
Das ist IT-Woche gsi, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Merci vielmals fürs Zuhören.